Eigentlich wollte ich nichts mehr zur WM sagen, zu dem historischen Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft in der Vorrunde einer WM. Und dann war ich auf Facebook unterwegs und ganz viele Pastorenkollegen haben einen Bild-Zeitungsartikel verlinkt. Die Bild-Zeitung, wer es nicht weiß, das ist so eine erfolgreiche Zeitung wie die 20 Minuten. Nur, dass man dafür noch Geld zahlen muss. Wir sehen hinter uns Daniel Böcking. Er ist der stellvertretende Chefredakteur von Bild und er ist ein bekennender Christ. Und nach dem Match wurde er von einem Kollegen gefragt, ob er als Christ nicht etwas über den Fußballgott schreiben könnte. Zuerst wollte er nicht, nach diesem grausamen Spiel. Es kam ihm irgendwie zu abgedroschen vor, irgendwie unchristlich. Und dann schreibt er, aber warum eigentlich nicht? Der Gott, an den wir Christen glauben, ist der Gott von allem und über alles. Er ist auch für Fußballer da und für Fans. Und in seinem Herzen war er auch bei dieser schlimmen Pleite dabei. Die Frage, warum haben wir denn nicht gewonnen? Und er schreibt, da gilt dieselbe Antwort für den Fußball wie für das ganze Leben. Unser Glaube schützt uns nicht vor Kummer, vor Niederlagen, vor Prüfungen. Wer in die Bibel schaut, findet viele, viele Leidensgeschichten von Hiob über Jesus bis Paulus. Dagegen ist ein WM-Aus ein Klacks. Doch all diese Helden der Bibel haben auch eine schöne Gemeinsamkeit. Sie verlieren den Mut nicht, weil sie Trost von Gott erfahren und weil sie wissen, dass ein Happy End auf sie wartet. Oft stellen wir uns die Frage nach dem Warum. Ich stelle mir oft die Frage nach dem Warum. Ich habe Menschen zugehört, die nach dem Warum gefragt haben. Und wie oft verstehe ich in diesen Situationen dann das Leid nicht, die Situation, diese Unglückssituation, vielleicht ein Tod, eine Krankheit? Seit mehreren Wochen sind wir an der Stammi, an dieser Serie Wachsen am Widerstand dran. Wir befinden uns ja in dem ersten Petrusbrief und ich habe das Gefühl, wir sind wirklich am Wachsen. Es sind schwere Themen, die wir jetzt durchgemacht haben. Vielleicht wäre das was für die Sommerzeit, nochmal diese Predigten nachzuhören, um wirklich dieses Wachstum-Momentum mitzuerleben. Seit 3 Wochen etwa habe ich ein Fitness-Abo, das Sommer-Fitness-Abo von der Mikro. Und es war eine junge, schlanke Dame, die mich an diesen Fitnessgeräten instruiert hat. Und sie hat gesagt, Herr Seinsche, wir müssen den Widerstand so hoch machen, dass Sie es gerade noch drücken können, dass Ihr Muskel einen Reiz bekommt, dass der Muskel widerstandsfähiger wird und dass der irgendwann mehr drücken kann, dass er mehr standhalten kann. Und habe gedacht, das ist eigentlich ein schönes Bild, wo wir dran sind. Wir versuchen, unsere Muskeln widerstandsfähiger zu machen, unser Christsein widerstandsfähiger zu machen. Und das heutige Thema, das ist gerade so ein Thema, wo man, wenn man 7-mal gedrückt hat und man sieht an der Kurve nur noch einmal und das Gefühl, oh nee, ich kann nicht mehr und irgendwie geht's dann vielleicht doch. Das Thema heute, der Sebi hat es schon erwähnt, Leiden lohnt sich vom Nutzen des Leiden im Blick auf das ewige Leben. Du kannst heute Morgen hier in der Stammi sitzen und du kannst dich ganz alleine fühlen. Auch wenn 250 Leute ganz in deiner Nähe um dich herum sitzen. Oder wie oft saß ich schon im ÖV, vielleicht du am Arbeitsplatz, neben jemanden, der am Leiden war und wir wussten gar nichts davon. Und dem Thema heute begegne ich mit sehr großem Respekt. Auch der Bibeltext ist sehr, sehr herausfordernd. Und ich möchte den Text auch nicht sehr leichtfertig auslegen. Ich werde heute ein paar Denkangebote machen. Ich habe ein paar Perspektiven formuliert. Aber mein Wunsch ist eigentlich heute Morgen, dass Gott in deine Situation reinspricht, dass du vielleicht einen Satz, einen Gedanken, einen Bibelvers mitnehmen kannst, der in deine Situation passt. Wenn wir das Neue Testament anschauen, dann ist das Thema Leiden ein sehr zentrales Thema. Es ist ein zentrales Thema, aber nicht die zentrale Botschaft. Wir müssen es verstehen, dass Leiden oft sehr in die Situation hineingesprochen wird, das erwähnt, dass Menschen für ihren Glauben, für ihre Überzeugungen leiden mussten. Es wird berichtet von persönlichem Leiden oder das Leiden einer ganzen Gruppe, zum Beispiel der ersten Christen, der ersten Gemeinden. Jesus musste leiden, sein Leiden gipfelte in der Kreuzigung, wir kommen später nochmal dahin. Die Jünger und die erste Gemeinde, sie erlitten Verfolgung, auch eine Art von Leiden. Und es waren viele Strapazen, von denen Paulus berichtet, die er auf sich genommen hat, um das Evangelium den Menschen zu bringen. Und ich möchte euch jetzt ein paar Verse vorlesen aus dem ersten Petrusbrief. Wir könnten zwei Kapitel lesen, aber wir beschränken uns heute auf vier Verse, und zwar 1. Petrus 5, 7 bis 11. Ihr seht es eingeblendet. 1. Petrus 5, 7 bis 11. Und Paulus schreibt ja an die Christen in Kleinasien. Und er hat ein paar Verse vorher, hat er die Gemeinde angesprochen, liebe Freunde. Und das habe ich gedacht, ich möchte das nochmal davor setzen. Paulus redet hier zu Freunden. Liebe Freunde, und legt all eure Sorgen bei ihm, Jesus, ab. Denn er, Jesus, sorgt für euch. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen, eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Viele Menschen fragen, warum passieren schreckliche Dinge guten Menschen? Warum passieren schreckliche Dinge guten Menschen? Und ich denke, dass gerade das für uns sehr schwierig ist als Christen, Gott und Leid immer wieder zusammenzubringen. Wir tun uns schwer damit, weil es oft nämlich so plötzlich ist. Auf einmal bist du in einer Situation drin, von heute auf morgen, mit der du nicht gerechnet hast. Als Familie waren wir letzte Woche in so einer Situation. Es war ein Standardbesuch beim Kinderarzt und auf einmal diagnostiziert die Ärztin etwas. Es sind Vorzeichen für eine Krankheit da, die man einem Kind nicht wünscht. Und natürlich nicht seinem eigenen Kind als allerletztes. Und auf einmal bist du in der Situation, wo du gar nicht weißt, wie du reagieren sollst. Auf einmal ist irgendwie alles weit weg. Man wird irgendwie ernster. Man denkt auf einmal anders übers Leben nach. Und ich habe das Gefühl, wir haben auch anders gebetet. Als Christen betet man auf einmal anders. In so Situationen, die ganz überraschend und plötzlich kommen. Und Paulus ermutigt hier die Christen damals, aber auch uns heute Morgen, werft alle Sorgen auf ihn. Für Petrus ist es klar gewesen, dass wenn man leidet, dann kommen Sorgen mit. Und er sagt, werft sie auf ihn. Werfen, das ist eine energische Handlung. Ich lasse etwas los. Ich treffe den Entschluss, etwas zu nehmen und es wegzuwerfen. Oft ist unser Problem, dass wir denken, das ist wie ein Jojo. Wir werfen es weg und wir holen es oft wieder. Aber nein, er redet davon, wir nehmen was und werfen es weg. Wir werfen es symbolisch ans Kreuz. Und dann benutzt Petrus in diesen Zeilen, vielleicht können wir es noch einblenden, den Text, 4 griechische Wörter und Verben, die uns skizzieren, was das Leiden nach Gottes Willen in der Gemeinde und bei uns bewirken soll. Und Petrus sagt zunächst, durch Leiden will Gott die Menschen wiederherstellen. Da wird ein Wort benutzt, was benutzt wird, wenn Netze kaputt sind und sie ausgebessert werden müssen. Etwas, was fehlt, wird wiederhergestellt. Was gebrochen ist, wird repariert. Es wird wieder in Ordnung gebracht. Schwächen werden versucht, wieder zu beseitigen. Und Petrus erwartet das Wirken Gottes in der Gemeinde, dass er die Gemeinde ausrüstet für alles, was von jetzt bis zur Ewigkeit passiert. Das ist eine Hoffnung, eine Überzeugung von Petrus, Gott ist da. Und dann schreibt er, durch Leiden will Gott die Menschen stärken. Und dieses Wort bedeutet, das Stärken bedeutet, fest, beständig wie Granit machen. Körperliches Leiden, seelische Schmerzen können den Menschen entweder zusammenbrechen lassen oder in eine Weise festigen, wie es vielleicht anders nie geschehen könnte. Und Petrus, ich glaube, er hat sich gewünscht, dass dies ein Merkmal der Gemeinde ist. Besonders Christen, die frisch im Glauben stehen, sie sollen gestärkt sein, vor allem auch durch andere Menschen in der Gemeinde. Und Petrus fährt fort und schreibt, durch Leiden will Gott die Menschen kräftigen. Und da sind wir wieder bei diesem Sportlerbild. Ein Sportler, der hart trainiert, wird neue Muskelkraft, Stehvermögen erlangen, dass ihm weniger widerfahren kann. Und ich denke, wir wissen alle, wer nicht gefordert wird, wird irgendwann schlaff und auch irgendwie kraftlos. Und das Letzte, durch Leiden will Gott die Menschen gründen. Gott möchte einen festen Grund unter den Füßen der Menschen wie ausgießen, geben, ein Fundament aufbauen. Und es ist in diesem Bild, dass es Prüfungen im Leben gibt, die uns erkennen lassen, worauf unser Leben wirklich gegründet ist. Was ist da unten, wenn man da unten ist? Worauf können wir im Leben nicht verzichten? In meiner Kindheit gab es eine oder auch darüber hinaus eine Tradition. Samstags abends durften wir Wetten, dass schauen. Wer von euch kennt noch Wetten, dass? Ach, bin ich ja froh. Wetten, dass für alle, die zu jung sind oder ganz lange im Ausland gelebt haben. Wetten, dass war eine Show, wo jemand eine Wette hatte, der etwas Besonderes konnte, etwas Skurriles. Und dann gab es einen Wettpaten und dem wurde dann die Idee vorgestellt. Und der Wettpate durfte dann sagen, ja, wie wird das ausgehen, diese Wette. Und ich habe das als Kind geliebt, diese Wetten. Da waren ja wirklich klasse Sachen dabei. Und dann am 4.12.2010 ereignete sich ein ganz schlimmer Unfall. Wetten, dass eine Live-Übertragung bei einer Wette. Ein junger Mann hat gewettet, dass er über Autos springen kann. Seine Verwandten, sein Vater und Bruder und wer auch immer, unterschiedliche Leute, die er kannte, sind mit Autos gefahren und er wollte über diese Autos drüber gumpen. Und es ist gut gegangen das erste Mal und beim zweiten Mal stürzt er. Und es ist spannend zu sehen, wie dann im Live-Fernsehen, wie man damit umgeht. Und Samuel Koch, das war der, der gewettet hat, er kann über Autos springen. Und seit diesem Sturz ist er vom Hals an querschnittsgelähmt. Ganz tragisches Schicksal. Und 4 Jahre später war die letzte Sendung von Wetten, dass. Und da möchten wir ein paar Minuten reinschauen. Samuel Koch wird eingeladen zu dieser letzten Sendung von Wetten, dass. Über 30 Jahre eine erfolgreiche Sendung. Und wir sehen jetzt, wie er eingeladen wurde. Einfach hört auf das, was er zu sagen hat. Dürfen wir das sehen?
So, und jetzt kommt ein besonderer Moment. Ein Moment vor 4 Jahren. Düsseldorf auch. Wetten, dass.
Ah ja.
So, und da ist etwas passiert, das diese Sendung für immer verändert hat. Darüber wollen wir gleich reden. Begrüßen 2 ganz besondere Gäste. Die beiden verbindet, dass sie zusammen einen Film gemacht haben. Der eine ist einer von Deutschlands erfolgreichsten Filmemachern. Sie kennen ihn natürlich alle, war viele Male hier bei Wetten, dass zu Gast. Den anderen verbindet mit dieser Sendung ein ganz besonderes Band. Und wir freuen uns sehr, dass er sich, nachdem er lange gezögert hat, gesagt hat, jawohl, ich komme dahin und ich erzähle euch, wie es mir heute geht. Hier sind Til Schweiger und Samuel Koch. Herzlich willkommen in Nürnberg. Mal nach vorne, Samuel, genau damit wir dich sehen können. Samuel, erstmal schön, dass du da bist. Wir umarmen uns immer, wenn wir uns sehen. Freue mich sehr, dass du da bist. Till, herzlich willkommen. Hoffe, es geht dir gut. Ja. So, der Rückkehr, Samuel, zu Wetten, dass. Und ich habe mich gefragt, auch deshalb, weil ich viel von dir gelesen habe, weil wir uns mehrfach begegnet sind, weil wir auch ab und zu mal privat miteinander plaudern, weil ich ein bisschen weiß, was du durchlitten hast, was du erlebt hast, welche unglaublichen Ängste du ausgestanden hast, als es auf Messerschneide war, wie du gequält versucht hast, irgendwie wieder ins Leben zurückzufinden. Wie geht's dir in diesem Moment zurück in diese Halle?
Hui. Also erstmal guten Abend. Wie geht's mir nach diesem lauten Geräusch. Vielen Dank dafür. Und der netten Geste. Sehr schön, aber auch irgendwie ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ja.
Hast du lange überlegt, als die Anfrage kam, wir dich gebeten haben, in diese letzte Sendung zu kommen?
Ja, das habe ich durchaus hin und her überlegt und abgewägt und dachte auch, gerade die ganzen Leute, die ja hinter den Kameras und hinter den Kulissen arbeiten, da hatte ich nie die Gelegenheit, mich vernünftig, anständig zu verabschieden. Als ich das letzte Mal bei Wetten, dass war, bin ich irgendwie frühzeitig gegangen. Ich hatte einen steifen Hals an dem Abend. Und jetzt wollte ich nochmal vernünftig Abschied nehmen.
Das können wir heute tun. Ein wichtiges Thema. Eine allerletzte Frage an dich, Samuel. In dem, was dir passiert ist, hast du dort mit dem Blick 4 Jahre zurück etwas Sinnhaftes für dich jetzt rausziehen können?
Puh, also das kann ich mir, wage ich mich nicht zu behaupten, zu sagen, das hatte alles den und den Sinn. Ich habe, weil wir jetzt gerade natürlich Honig im Kopf ansprechen, zu dem Drehbuch habe ich auch, fand ich super beim Lesen, musste viel lachen schon beim Lesen und hätte ich mit mehr Tränenflüssigkeit vielleicht auch geweint. Und weil das ein Thema ist, was irgendwie alle uns alle angeht, irgendwann brauchen wir alle Hilfe, weil wir alle alt sind oder alle alt werden. Man sträubt sich ein bisschen vor diesem Gedanken und es sei denn, man hat vorher einen Unfall, dann braucht man auch entweder Hilfe oder keine. Und ja, wie gesagt, ich maß mir nicht an zu sagen, das hat alles den und den Sinn, versuche aber mit dem Ganzen an Unsinn zu nehmen und so schaue ich, wo ich mich aktiv und produktiv einsetzen kann, wo ich helfen kann in verschiedenen Stiftungen, sei es die Deutsche Stiftung Querschnittlähmung, die eigentlich größte in Deutschland, oder noch kleinere Stiftungen wie die Elfmeter-Stiftung, die sich für rückenmarksverletzte Kinder und Jugendliche einsetzt. Und bin auch aktuell dabei, eine eigene Stiftung ins Leben zu rufen, die hoffentlich ja irgendwann im nächsten Jahr dann so weit sein wird, dass die Strukturen da sind, in denen ich oder wir uns dann in einem kompetenten Team auch um vor allem Angehörige einsetzen wollen, bei denen Schicksalsbetroffene nicht wissen, wie umgehen, oder die eben keine so Familie im Hintergrund haben oder Freunde haben, die sie unterstützen und denen auch einfach nicht so viel Aufmerksamkeit oder die Öffentlichkeit im Rücken stand.
Mich beeindruckt, was Samuel Koch sagt, dass er den Sinn nicht erklären kann, aber dass er der Situation den Unsinn nehmen kann. Dort, wo ein Mensch den Grund seines Leidens nicht ändern kann, kann er immer noch seine Einstellung zu ihm wählen. Dort, wo ein Mensch den Grund seines Leidens nicht ändern kann, kann er immer noch seine Einstellung zu ihm wählen. Einfach nur als Randbemerkung, Samuel Koch ist ein Christ. Ja, lest was von ihm. Schaut euch Interviews auf YouTube an. Ich erlebe ihn als sehr authentisch in der Öffentlichkeit. Wir Menschen, wir sind ja Experten im Erklären. Menschen, und ich denke auch besonders Christen, neigen dazu, die Welt und Gott zu erklären oder erklären zu wollen. Und ich denke auch oft besonders die Situation des Leidens. Sehr schnell fällt so ein Satz, Gott will dich wiederherstellen, stärken, kräftigen und gründen durch deine Situation. Ja, es steht in der Bibel, ich habe es ja eben euch ausgelegt. Aber wie tönt das für jemanden, der in einer Unglückssituation drin ist? Jemanden, der gerade im Leid drinsteckt? Jemanden, der jemanden verloren hat? Ich glaube, da tönt es so wie bla, bla, bla. Es ist so weit weg. Rabbi Kushner, ein berühmter amerikanischer Lehrer des Judentums, hat einmal gesagt, Menschen sind die Sprache Gottes. Es hängt Entscheidendes davon ab, ob Mitmenschen mit Christen zur Sprache Gottes in deiner und meiner Leitsituation werden. Wenn Menschen krank werden und dann geheilt werden, dann stärkt das den Glauben von uns allen. Aber was ist, wenn es sich um eine dauerhafte Erkrankung handelt? Dann ist es eher schwierig, der Situation, dem Kranken, der Familie zu begegnen. Leid trennt und isoliert immer. Und auf einmal brechen auch Gewissheiten weg, die man das ganze Leben hatte. Ich erinnere mich, ich saß an einem Spitalbett von einem 80-jährigen Gemeindemitglied. Sie haben die Gemeinde in Olten mitgegründet gehabt. Ganz treue Menschen im Gebet und so. Und ich saß an diesem Spitalbett und auf einmal waren alle Gewissheiten weg. Ja, wo gehe ich denn hin? Wie geht's denn weiter? Und ich als junger Pastor wusste gar nicht, wie soll ich damit umgehen? Das waren Glaubensvorbilder für mich. Und auf einmal, gegen Ende des Lebens, wusste die Person nicht mehr, wo gehe ich hin? Es hat mich tief bewegt. Ich möchte euch ein paar bekannte Theorien vorstellen, wie Menschen versuchen, theoretisch fromm das Leid zu erklären. Und ich möchte euch bitten, bitte tut es nicht so. Zum Beispiel tönt es sehr theologisch und super, wenn man jemandem sagt, im Leid, ihr habt noch nicht genug gebetet. Habt ihr schon mal gehört? Ich möchte gerne meinen Dozenten, Professor Dr. Heinz-Peter Hempelmann, zitieren. Ein Mann, den ich sehr respektiere, dessen Frau kurz nach der Geburt des zweiten Kindes chronisch krank wurde. Und er schreibt einen Artikel zum Thema »Kennt Gott mein Leid?« Und er schreibt, ihr seht es hinter mir, »Wir haben gebetet wie die Weltmeister. Auf die Dauer wurde die Perspektive der Gebetserhörung durch Heilung freilich immer mehr zur Belastung. Sie bedeutete keine Hoffnung mehr, sondern zusätzliche Not.« Eine weitere theoretisch fromme Theorie, Gott kennt dein Leid, schwimm los, auch wenn du jetzt noch nicht das Ufer siehst, aber Gott wird dann schon da sein. Und ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir das Böse, dass wir es nicht schönreden. Ich zitiere nochmal Heinz-Peter Hempelmann. Das Böse wird verkehrt ins Gute, das Sinnlose wird verkehrt in Sinn. Das, was Leben zerstört, soll jetzt auf einmal lebensförderlich sein? Es ist Jesus, der betet, behüte uns von dem Bösen. Ja, es gibt Böses in der Welt, das uns gefährdet. Der brüllende Löwe schleicht umher. Wir haben es gelesen in Petrus vorhin. Und oft hört man ja, dass Gott das Böse nicht macht. Aber er lässt es zu. Gott ist da, aber er fühlt sich nicht verantwortlich. Und ich frage mich, ob Gott wirklich der Zuschauer ist, wenn ein dreifacher Vater einen TÜV-Unfall hat und tödlich verunglückt. Ist Gott da wirklich nur ein Zuschauer? Eine weitere theoretisch fromme Theorie. Oder ist doch eigentlich der Mensch selber schuld. Dann wäre Gott aus dem Schneider und ist der Mensch das Problem. Aber leiden nicht auch sehr viele unschuldige Menschen? Ich erinnere mich an die Zeit, wo ich in Südafrika war und diese süßen Kinder sehe. Können sie was dafür, wenn sie HIV-infiziert geboren werden und ihre Lebensperspektive nicht sehr lang ist? Sind sie wirklich selber schuld? Wir können noch weitermachen mit diesen theoretisch frommen Sachen, aber ich glaube, es bringt dann irgendwann doch nicht. Ich möchte ein, zwei Gedanken sagen, was mir hilft in so Situationen. Es ist eine Aussage, die eher komisch tönt und doch hilft sie mir. Ihr könnt sie sehen, und zwar, Gott ist nicht fair, Gott ist gerecht. Gott ist nicht fair, Gott ist gerecht. Gott ist nicht immer fair und ich bin froh drum. Wenn Gott fair wäre, dann würde ich das bekommen, was ich wirklich verdient hätte. Mit all meinen Fehlern und Sünde im Leben. Gott ist gerecht, aber nicht immer fair. Ich möchte euch zwei Verse aus Psalm 103 vorlesen. Verse 10 bis 12, Psalm 103, 10 bis 12. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. So fern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Und ich denke, dass wir das Leiden oft aus unserer Perspektive anschauen. Und die Perspektive ist dann nicht sehr weit. Aber vielleicht schaffen wir es, einmal rauszuzoomen und einen Blick von oben, vielleicht Gottes Sicht zu bekommen. Oder vielleicht mal schauen, hey, das sind die letzten 10 Jahre meines Lebens. Wie waren diese letzten 10 Jahre? Ja, ich bin jetzt hier am Leiden. Aber was ist denn vorher passiert? Ist Gott treu gewesen? War er da? Wo haben wir gefeiert? Wo haben wir geweint? Ah, vielleicht ist hier auch wieder was Leiden. Aber dann war es wieder gut. Vielleicht schaffen wir es mit diesem Gedanken, dass wir uns einmal herauszoomen können und dass wir wissen, Gott ist gerecht, aber nicht fair. Und dann gibt es ein Zeichen, das Zeichen des Christentums, was mir immer wieder hilft. Wir sehen das Kreuz links neben der Bühne. Und wenn man das Kreuz, ich kann nicht alles ausführen, aber das Kreuz, das ist der Ort der Gottverlassenheit und der Gottesnähe. Der Gottverlassenheit und der Gottesnähe. Das Kreuz, das steht inmitten der Schöpfung, es ist eingerammt in diese Erde und Jesus, er hängt dort. Und warum passiert nichts? Ich denke, das Kreuz ist exemplarisch ein Ort der Gottverlassenheit. Und auf der anderen Seite ist das Kreuz das Zeichen der Hoffnung. Gott verlässt Himmel und Herrlichkeit, er wird Mensch, er ist auf der Erde, er leidet mit den Menschen, er begegnet vielen Menschen. Und dann sieht er die Not, das Elend und der Weg, der einzige Weg ist, dass er ans Kreuz geht für dich und mich. Und dass er das Kreuz dann nach 3 Tagen überwindet, mehr an Ostern. Aber es kann so sein und so sein, ein Zeichen mit 2 Sachen. Philipper 2, 6, Vers 8 heißt es, Jesus, der Gott in allem gleich war, auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Philipper 2, 6 bis 8. Wenn ich das lese, dann kann ich im Vertrauen sagen und sehr mutig sagen, Gott kennt unser Leid. Seine Antwort ist Jesus. Er nimmt die Probleme, deine Probleme, unsere Probleme nicht weg. Er beseitigt die Krankheit nicht. Er führt nicht das Ende der Welt sofort herbei. Aber er kommt zu uns. Er begegnet uns. Er begleitet uns. Er ist bei uns. Manchmal möchte Gott nicht die Antwort auf unsere Fragen sein, er möchte vielmehr die Lösung sein. Wir möchten von Gott, dass er uns das gibt, was wir brauchen, jetzt sofort. Das ist ja unsere Mentalität heute. Jetzt sofort. Jetzt. Aber Gott möchte vielmehr zeigen, dass wir ihn brauchen, dass er einen Plan hat, einen guten Plan hat, einen Plan bis in die Ewigkeit. Der letzte Gedanke. Jesus sagt in der Bergpredigt, in diesen berühmten Worten, sagt er, glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Bitte schreibt es nie auf eine Karte, jemanden, der gerade jemand verloren hat, wenn ihr nicht versteht, was hier eigentlich im Griechischen drinsteht. Da steht, die, die trauern, tun dies wegen einer anscheinend langsamen Gerechtigkeit Gottes. Und darüber können sie sich dann irgendwann freuen. Das ist ganz interessant, im Griechischen steht hier ein sogenanntes Passivum Divinum. Ein göttliches Passives. Und dieses Verb, griechische Verb, getröstet werden, beschreibt, dass Gott das handelnde Subjekt hinter dem Besagten ist. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, etwas ist passiv, ist Gott der, der handelt. Gott ist immer der, der handelt. Er ist immer der Handelnde. Ein göttliches Passiv. Er ist Ertröster. Er wird handeln. Daniel Böking, der Bildredakteur, schließt seinen Bildartikel vom Mittwochabend folgendermaßen ab. Gott hat gegen Südkorea nicht im 16er geholfen, aber er hilft mir dabei, dass mir nicht zum Heulen zumute ist. Nicht nach Wut und Hohn. Heute war er der Betreuer nach dem Abpfiff statt der Torjoker. Und es ist einfach schwer zu erklären, dieses ganze Ding mit dem Leiden. Man kann es in seinen Tiefen nur erleben. Wir können erleben, wie Gott dich und mich wiederherstellt, stärkt, kräftigt, gründet, auch durch das Leiden hindurch. Dank einer ersten Blutanalyse vom Kinderarzt gab es Entwarnung für uns als Familie. Aber wenn man so 12 Stunden warten muss, das sind lange 12 Stunden. Und ich bin mal wieder dankbar für alle, die im Medizinischen schaffen, im Pflegedienst. Wir haben einige in der Stammi. Wisst ihr was? Ihr seid manchmal die Sprache Gottes. Ihr habt nicht immer die besten Nachrichten. Aber ich konnte mit meinem Stiefvater reden, der ist Kardiologe. Und der hat in einer Ruhe von Deutschland aus die Situation geschildert und hat das medizinisch gezeigt und hat uns Mut gemacht, obwohl er sehr nüchtern war. Und ich danke euch alle, die im Medizinischen sind, dass ihr sehr oft die Sprache Gottes seid. Lasst uns gemeinsam aufstehen für ein Gebet. Ich habe ein englisches Gebet gefunden und habe es aufs Deutsch übersetzt, was ich sehr passend finde. Und ich bete es laut und ihr könnt es innerlich sehr gerne mitbeten. Herr, lass uns deinen Willen umarmen, uns nicht vor ihm verstecken. Gebe uns Glaube, Stärke und Mut, gegen die Stürme in unserem Leben anzukämpfen. Und mögen wir eine Hilfe sein in Zeiten, wenn andere leiden. Dir sei all die Ehre. Amen.